Die heutige Vorlesung geht eigentlich um einen relativ wichtigen Teil auch. Also deswegen ist gut, dass Sie vielleicht auch da sind heute. Und zwar wollen wir uns heute mal ein bisschen detaillierter anschauen, was eigentlich passiert, wenn antigenpräsentierende Zellen mit T-Zellen kommunizieren. Und antigenpräsentierende Zellen sind im Endeffekt ja die normalen, regulären antigenpräsentierenden Zellen, aber auch natürlich B-Zellen, die Antigene binden und die dann, so wie wir es gelernt haben, ihre ligandierten Antikörper, die in der Membran sitzen, aufnehmen, verdauen und damit eigentlich auch wieder die MHC-Komplexe beladen können. Insofern wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen, was eigentlich passiert, wenn überhaupt T-Zellen aktiviert werden von solchen antigenpräsentierenden Zellen. Und wir wollen uns auch noch ein paar Details anschauen, was bei B-Zellen wirklich passiert. Und ich fange einfach mal damit an, dass wir eben mit diesem ersten Teil hier beginnen, nämlich T-Lymphozytenaktivierung. Und ich möchte Sie nochmal daran erinnern, dass wir eigentlich schon besprochen haben, was da im Prinzip eigentlich passiert. Also T-Zellen müssen zunächst einmal irgendein Peptidantigen in Form eines MHC-Peptidkomplexes auf irgendwelchen antigenpräsentierenden Zellen oder dendritischen Zellen sehen und erkennen können. Was daraufhin normalerweise passiert, ist, dass die T-Zelle, wenn sie aktiviert wird dabei, etwas macht, dass sie nämlich anfängt, Interleukin 2 selbst herzustellen in großen Mengen. T-Zellen haben automatisch immer einen Interleukin 2 Rezeptor, sodass sich hier ein autokriner Loop bildet, der dann dazu führt, dass nach ungefähr 18 Stunden, das ist die Latenzzeit, diese Zellen beginnen sich wie wild zu teilen, und zwar alle 6 bis 8 Stunden. Und ich möchte es auch nochmal erwähnen, das ist wirklich eine enorme Geschwindigkeit, mit denen sich diese T-Zellen, die aktiviert worden sind, hier wirklich teilen können. Und zwar deswegen, weil normalerweise, wenn man alles normal macht, wir mindestens 24 Stunden dafür brauchen, damit sich eine normale Körperzelle bei uns teilt. Und diese T-Zellen machen das ungefähr 3 bis 4 Mal so schnell, wie das normale Körperzellen tun. Also es gibt eine rasche Proliferationsphase dieser aktivierten T-Zellen. Und was dann in dieser Effektorphase passiert, wo sich diese Zellen hier vermehren, ist, sie werden natürlich jetzt ihre Effektorfunktion ausüben. Das heißt, was hier im Endeffekt passiert ist, sie werden wieder mit den antigen präsentierenden Zellen, nämlich Makrophagen, reden. Das tun sie über Interferon Gamma. Das führt dazu, dass Makrophagen noch mehr mögliche fremde Antigene durch Phagozytose aufnehmen, die wiederum prozessieren und wiederum den T-Zellen zeigen können. Sie können aber auch, wenn Sie mit B-Zellen reden, D-Zellen dazu stimulieren, Antikörper zu produzieren. Sie stimulieren auch unspezifisch Granulozyten, um inflammatorische Signale auszusenden. Und am Ende der ganzen kann es natürlich passieren, dass natürlich wieder Gedächtniszellen angelegt werden, beziehungsweise wenn Sie mit CD8-positiven Zellen reden, die auch dazu bringen können, eben höhere zytotoxische Leistungen oder erhöhte Zytolyseleistungen auszuüben. Das heißt, wenn das hier mal passiert ist, passiert eigentlich sozusagen im System eine ganze Menge, ausgehend von diesen aktivierten Zellen. Gut, dieses Bild habe ich Ihnen schon mal gezeigt, das werden wir auch immer wieder nochmal sehen. Da ist nochmal genau das zusammengefasst, was also in diesen frühen Phasen wirklich passiert. Ausgehend von antigenpräsentierenden Zellen werden als erstes, wie gesagt, Interleukin-12-Signale ins System geschickt. Und die Antwort kommt eben dann von den ganzen T-Zellen, aber auch von den NK-Zellen in Form von Interferon Gamma. Das ist die primäre Antwort. Aber was dann eben genau hier unten passiert, wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Also wie entscheidet sich zum Beispiel eine Helfer-T-Zelle, was jetzt machen soll, mit welchen Werkzeugen kommuniziert sie eben, um eben zytotoxische Funktionen oder auch humorale Funktionen zu aktivieren. Und dieses ganze Spielchen beschränkt sich eigentlich auf die Oberfläche dieser Zellen, also was sie perzeptieren können und welche Moleküle da wichtig sind, werden wir uns in den nächsten Folien ein bisschen genauer anschauen. Also hier steht es nochmal drauf. Normalerweise sehen wir, dass antigenpräsentierende Zellen, wenn sie eben etwas Fremdes aufgenommen haben, mit diesem Primärsignal loslegen. Und dieses Primärsignal ist wirklich wichtig, es ist eben Interleukin 12. Und so eine CD4-positive Helfer-T-Zelle, die jetzt noch keine Richtung eingenommen hat, die also als naive T-Zelle vorhanden ist, muss jetzt irgendwie drauf reagieren. Wie gesagt, Interleukin 2 ist ihre erste Reaktion, macht diesen autokrinen Loop. Und dann können eben unterschiedliche Zytokine, die von dieser Zelle jetzt abgegeben werden, dazu sorgen, dass im System diese ganzen Funktionen ausgeübt werden. Wie gesagt, Interferon Gamma ist das Standardsignal, um zum Beispiel phagozytierende Zellen zu aktivieren. Wenn diese T-Zelle beschließt, Interleukin 2, Interleukin 4 und Interleukin 5 zu sezernieren, dann redet sie praktisch mit B-Zellen. Und das ist eine der Fragen, die wir uns heute mal ein bisschen genauer zuwenden wollen. Woher weiß eigentlich so eine CD4-positive T-Zelle, dass sie einmal Interferon Gamma herstellen soll oder einmal Interleukin 2, Interleukin 4 und Interleukin 5? Also woher weiß sie eigentlich, mit wem die eigentlich wirklich redet? Weil die sieht ja nur die MHCs in erster Linie. Und die weiß ja nicht, was das eigentlich für eine Gegenüberzelle da eigentlich wirklich da ist. Und wir werden uns dieses Spielchen heute mal ein bisschen genauer anschauen, was hier wirklich passiert. Und Sie werden feststellen, dass das Timing, wie einzelne Oberflächenmoleküle hier in Kontakt treten können, letztendlich darüber entscheidet, dass diese Zelle eben wirklich weiß, dass sie eben mit Makrophagen oder antigenpräsentierenden Zellen redet oder mit B-Zellen redet. Und da ist eben ein wichtiger Faktor auf der Oberfläche dieser Zellen wichtig, der sogenannte CD40-Ligand. Dieser CD40-Ligand wird eben bei Bedarf gebildet und sorgt eben dafür, diese Kommunikation zu steuern. Und wie gesagt, wenn diese T-Helferzelle Interleukin 2 und Interferon Gamma gleichzeitig macht, dann kann sie eben auch mit ihren Brüdern reden, nämlich den zytotoxischen T-Zellen. Gut, und das wollen wir uns heute mal anschauen. Und ich fange mal mit dem ganz einfachen Bild erstmal an. Ich will Ihnen ganz generell nochmal sagen, was diese ganzen Zytokine in unserem System für eine Funktion haben. Also Interleukin 2, das haben Sie wahrscheinlich schon verstanden, ist eigentlich sozusagen das Standardreagenz, um T-Zellen generell zu aktivieren, und zwar nicht nur T-Zellen, sondern auch NK-Zellen. Die reagieren darauf immer mit Wachstum und Aktivierung, das sehen Sie hier oben, also T-Zellen und NK-Zellen, aber auch B-Zellen brauchen das als Wachstumsstimulus, zusammen eben mit den anderen Zytokinen, die ich Ihnen gerade genannt habe, nämlich Interleukin 4 und Interleukin 5. So, das heißt, Interleukin 4 wird eben hauptsächlich von B-Zellen perzeptiert, kann aber auch zum Beispiel die Differenzierung in diese TH2-Zellen einleiten. Das ist dann diejenige Zelle, die wirklich mit B-Zellen auch reden kann. Das heißt, Interleukin 4 ist sozusagen ein wichtiges Signal für den Switch, der eben stattfindet hier. Interleukin 5 ist ebenfalls wichtig, um mit B-Zellen zu reden. Und Sie sehen jetzt hier schon was ich Ihnen heute auch noch mal ein bisschen erklären will. Da steht Isotypwechsel drin. Je nachdem, in welchen Mengen solche Zytokine anscheinend vorhanden sind, können B-Zellen dazu veranlasst werden, eben von ihrem ursprünglichen IgM in eine neue Klasse von Antikörpern zu switchen. Zum Beispiel mit Interleukin 5 zu IgA und wenn Sie zu viel Interleukin 4 haben, zu IgE. Und auch das werde ich Ihnen nachher noch ein bisschen genauer erklären. Interferon Gamma ist, wie gesagt, für viele Zellen ein Wachstumssignal, hauptsächlich natürlich die hier, Makrophagen und antigenpräsentierende Zellen. Aber auch generell reagieren eigentlich alle Körperzellen, wenn sie Interferon Gamma sehen, damit vermehrt MHC1 und MHC2 zu präsentieren. Das macht auch Sinn, weil Interferon Gamma ist ja eigentlich so ein Signal, was wir, sagen wir mal, wenn man es ganz banal beschreiben möchte, immer als Virusinfektionssignal auch sehen. Das heißt, wenn wir im ganzen Körper vermehrt MHC1 und MHC2 zeigen, dann ist natürlich die Chance auch höher, dass wir Zellen wirklich aufspüren können, die vom Virus infiziert sind. Also insofern ist es so ein Standardsignal bei Virusinfektionen. Über TGF-Beta habe ich Ihnen schon mal erzählt, dass das eigentlich ein Signal ist, was von diesen Suppressor-T-Zellen kommt. Und Sie sehen, Sie können wirklich alles eigentlich inhibieren. Das heißt, das ist sozusagen ein Stoppsignal im System, was eben von diesen wenigen Zellen gemacht werden kann. Und dann gibt es noch Interleukin 13, das inhibiert zum Beispiel auch wieder antigenpräsentierende Zellen zu phagozytieren und zu zeigen. Das heißt, auch das ist ein Stoppsignal für antigenpräsentierende Zellen. Gut, jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Und ich möchte Ihnen hier an diesem einfachen Bild erstmal erklären, was eigentlich generell bei uns passieren kann. Sie sehen hier eine antigenpräsentierende Zelle, Sie sehen MHC, in dem Fall ist es natürlich MHC2, weil das ja hier eine T-Helferzelle sein soll. Und Sie sehen, der T-Zellrezeptor ist zum Beispiel in der Lage, hier wirklich ein Antigen zu sehen. Und Sie sehen auch, dass dieses wichtige CD28-Molekül, über das ich Ihnen auch schon erzählt habe, das ist nämlich das, was diesen massiven Proliferationsschub auslösen kann in T-Zellen, im Moment keinen Liganden sieht. Also hier fehlt praktisch auf der gegenüberliegenden Seite ein wichtiges Signal. Normalerweise wird dieses Signal, nämlich das B7-Molekül, erst auf diesen Zellen hochreguliert, wenn sie wirklich was Fremdes gefressen haben. Also wenn hier irgendein Signal vorkommt, irgendein Peptid, was hier drin liegt, was jetzt nicht durch Phagozytose da drauf gekommen ist, dann habe ich diese Grundsituation, dass das praktisch eine nicht stimulierte antigenpräsentierende Zelle ist. Das ist eine naive T-Zelle und sie kriegt jetzt hier dieses Signal und es passiert etwas, was ganz wichtig ist bei uns im System, nämlich dass diese T-Zelle aktiv daran gehindert wird, überhaupt eine Reaktion durchzuführen. Sie sehen hier keine Reaktion, aber Sie werden gleich nachher noch sehen, ich schreibe es Ihnen auch schon hin, wir nennen diesen Prozess hier in der Fachsprache Anergie und das ist ein aktiver Prozess, um möglicherweise autoreaktive T-Zellen, weil das ist ja, wenn die nichts gegessen hat oder gefressen hat, ist es ja möglicherweise ein körpereigenes Peptid, dazu zu zwingen, die aus dem Verkehr zu ziehen. Und das passiert, würde ich bei uns ständig. Nochmal, ich habe Ihnen ja erklärt, T-Zellen reifen im Thymus in 3 bis 4 Tagen heran. Wenn da irgendwas übersehen wird in dieser Zeit, dann haben Sie ja möglicherweise eine autoreaktive T-Zelle, also sowas hier. Und Sie können die praktisch aktiv aus dem Verkehr ziehen durch diesen Prozess, wenn eben diese co-stimulatorischen Moleküle wie B7 fehlen. Wenn diese antigenpräsentierende Zelle aber was gegessen hat, dann wird sie automatisch B7 produzieren. Und B7 dockt an das CD28 ran und das führt zu einem massiven Signal in dieser Zelle, die wird jetzt wirklich aktiviert. Sie macht den autogrenen Loop mit Interleukin 7 und sie fängt an, sich zu vermehren, weil hier wahrscheinlich dann wirklich der Fall vorhanden ist, dass hier wirklich ein fremdes Peptid wirklich in diesem MHC drin liegt. Das heißt, wir haben also in dieser Situation, die ich Ihnen jetzt hier schon mal gezeigt habe, wir haben eine Interaktion zwischen MHC und T-Zellrezeptor. Aber wir brauchen eben, um diesen Zustand hier zu erreichen, wirklich B7 mit CD28 und wir werden gleich noch sehen, dass CD40 und CD40-Ligante auch noch eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, wir brauchen mindestens 3 Interaktionen, um eine volle Stimulation dieser T-Zelle zu erreichen. Gut, also nochmal kurz zusammengefasst im Text. Sie brauchen also dieses wichtige B7-Molekül auf der antigenpräsentierenden Seite. Auch B-Zellen können es tun. Und es passiert normalerweise immer erst, wenn eben wirklich was Fremdes durch Phagozytose oder durch Endozytose in die antigenpräsentierende Zelle hineingekommen ist. Sonst sind diese Zellen defizient für B7 und damit können sie Energie erzeugen. Und dieser Co-Stimulus von B7 auf das CD28-Molekül auf der T-Zellseite und natürlich die Interaktion, eine erfolgreiche Interaktion mit dem MHC, führt eben dazu, dass wirklich jetzt zum ersten Mal Interleukin 2 in großen Mengen hergestellt wird. Mit dem CD40-Liganden und dem CD40 möchte ich Ihnen ganz kurz auch noch erklären, was es damit auf sich hat. Wenn eine B-Zelle im Knochenmark ein Autoantigen sieht, also sie bindet praktisch an ein Antigen, was sie dort zu Gesicht bekommt, T-Zellen sind ja nicht da im Knochenmark, die sind ja im Thymus oder in der Peripherie. Und wir wissen schon seit langer, langer Zeit, wenn B-Zellen ein Antigen binden, ohne dass gleichzeitig Ihr CD40-Rezeptor durch einen CD40-Liganden von der T-Zelle stimuliert wird, geht die sofort in Apoptose. Das ist also der Hauptmechanismus im Knochenmark, wie wir autoreaktive B-Zellen eliminieren können. Das heißt, bei den B-Zellen spielt primär, also nicht das B7, CD28, sondern primär CD40 und CD40-Ligand eine große Rolle für die Funktionalität der B-Zellen oder dass sie eben nicht stimuliert werden, wenn es zum Beispiel Autoantigene sind. So, das heißt, was wir uns eigentlich heute mal genauer anschauen wollen, ist diese Situation, dass wenn eine T-Zelle mit einer B-Zelle interagiert oder eine T-Zelle mit einer antigenpräsentierenden Zelle interagiert, warum die T-Zelle einmal diesen Zytokin-Cocktail produzieren kann und einmal dieses Zytokin hier produziert, um die Effektorfunktion von B- oder antigenpräsentierenden Zellen zu stimulieren. Und dieses Spielchen kann man nur verstehen, wenn man sich jetzt genau das Timing anschaut, mit dem eben die T-Zelle mit diesen beiden Zelltypen interagieren kann. Und ich will Ihnen das kurz nochmal ein bisschen erklären, wie man sich das vorstellen muss. Ich habe Ihnen hier mal die Grundsituation aufgemalt von naiven Zellen. Sie sehen also, die antigenpräsentierende Zelle hat natürlich MHC, die T-Zelle hat T-Zellrezeptor und Sie sehen auch, die T-Zelle hat ein CD28, ohne dass Ihnen das Gegenüber aber da ist. Also es fehlt ja hier das B7-Molekül und hier drüben fehlt natürlich der CD40-Ligand von der T-Zelle. Was normalerweise passiert ist, wenn eben wirklich diese Zelle jetzt anfängt, zu etwas aufzuessen durch Phagozytose, dann ist sie natürlich in der Lage, über MHC2 die Peptide zu präsentieren, die durch die Phagozytose diese Komplexe hier beladen kann. Das nächste, was diese Zelle dann aber macht, wenn jetzt eben der T-Zellrezeptor hier andocken kann, die T-Zelle fängt jetzt sofort an, den CD40-Liganden herzustellen, wenn sie das eben sieht, das Signal, und dieser CD40-Ligand stimuliert jetzt auf der gegenüberliegenden Seite das CD40-Molekül, also das ist praktisch der Rezeptor und das ist der Ligand dazu, woraufhin diese Zelle jetzt erst das B7 macht. Also das B7 kommt praktisch nur durch ein Ping-Pong-Spiel eigentlich zustande zwischen MHC, der kurzfristigen Herstellung von CD40-Ligand, Bindung an CD40 auf der Seite und jetzt wird endlich B7 hergestellt. Der stimuliert dann jetzt wieder die T-Zelle. Diese Zelle hier drüben, wenn sie B7 macht, beginnt eben jetzt auch vermehrt Interleukin-2 herzustellen, Interleukin-12 herzustellen. Und die Zelle reagiert dann darauf mit Interleukin-2. Das macht diesen autokrinen Loop. Und mit der Produktion von großen Mengen Interferon Gamma. Und das führt eben dazu, dass dann im System NK-Zellen, andere T-Zellen, aber auch B-Zellen stimuliert werden. Und Interferon Gamma, haben wir ja gerade schon gehört, ist eigentlich das Signal, diesen Aufnahmeprozess hier noch zu stimulieren, also noch mehr zu fressen, damit eben noch bessere, also noch ein besserer Stimulus im System vorhanden ist. Aber Sie haben hier also praktisch ein Spielchen, was praktisch so hin und her läuft zwischen den beiden Zellen, über drei verschiedene Moleküle, die auf der Oberfläche dieser Zellen eigentlich vorhanden sind. Gut, das ist nur noch mal eine Zusammenfassung, was dann innerhalb der Zellen passiert. Ich habe Ihnen dieses Bild in einer anderen Vorlesung schon gezeigt. Ich möchte Sie noch mal daran erinnern, dass wir eigentlich eine Signalkette lostreten. Sie haben diese Tyrosinkinase LCK, die diese ITEM-Motive von dem CD3-Molekül phosphorylieren kann. Sie haben das ZAP70 und ausgehend davon stimulieren Sie mehrere Signalketten, die jetzt hier dargestellt sind. Ich habe das auch nochmal als Bild, als Erinnerung nochmal für Sie hier, wo man also genau sieht, wie CD3, der Co-Rezeptor für Ihren T-Zell-Rezeptor, das CD45, dass diese Kinase hier aktiviert wird, CD28, was durch B7 stimuliert wird. Und Sie machen eben hier verschiedene Signalkaskaden an, um verschiedene Downstream-Faktoren zu aktivieren. NFET ist ein Transkriptionsfaktor, NFKB ist dieser generelle Überlebensfaktor, der eben antiapoptotische Programme initiiert. Und das hier ist generell Wachstum der Zelle. Und im Endeffekt müssen Sie sich eigentlich nur merken, dass dieser Faktor hier dafür verantwortlich ist, diese ganzen Zytokine zu aktivieren, also Interleukin-2 zum Beispiel oder auch Interferon-Gamma, um eben den Response zu machen, den Sie gerade gesehen haben. Gut, das ist soweit zu den T-Zellen. Jetzt schauen wir uns das Ganze auch nochmal bei den B-Zellen ein bisschen genauer an. Also den Zellen, die so ein bisschen vermehrt auf Interaktion mit T-Zellrezepte, aber auch eben diesen CD40-Liganden warten. Und wir fangen jetzt erstmal damit an, dass wir uns mal diesen Aktivierungsprozess mal ein bisschen genauer anschauen. Also was passiert eben, wenn eine T-Helferzelle wirklich mit der B-Zelle kommuniziert? Und wie gesagt, hier spielt dieses CD40-Ligandensystem, was von dieser Zelle kommt, eine weitaus wichtigere Rolle als das B7-Molekül. Und was wir uns zusätzlich noch anschauen wollen, sind zwei Dinge, die ich Ihnen bisher vorenthalten habe, nämlich zwei Prozesse, die wir einmal Hypermutation nennen und einmal den Isotypwechsel, also den Wechsel der Antikörperklasse. Und ich will Ihnen das heute auch kurz molekular erklären, wie das funktioniert, damit wir eben verstehen können, was B-Zellen hier eigentlich wirklich alles leisten. Generell sollten Sie sich nochmal daran erinnern, dass dieses ganze Spiel, was wir uns jetzt hier anschauen, eigentlich Teil von dem ist, was wir wahrscheinlich schon in unserem Leben zigmal durchlaufen haben, nämlich, dass wir eben auf Antigene entsprechend reagieren mit unserem System. Und ich möchte Ihnen das nochmal ganz kurz erklären. Denken Sie mal dran, wir haben ungefähr 10 hoch 10 verschiedene naive B-Zellen. Jetzt kommt plötzlich mal so ein fremdes Antigen, vielleicht ein Virus oder sonst irgendwas. Und wir müssen diese Zelle stimulieren. Das geht natürlich nur mit der Hilfe der TH2-Zellen. Sie vermehren diese Zellen massiv. Sie brauchen ein paar Tage. Die Angaben schwanken hier ein bisschen, aber man braucht mindestens 7 Tage, bis ich eine Plasmazelle habe, die dann primär ja erstmal IgM sezerniert. Dann flaut die Reaktion ja wieder ab und wir machen Gedächtniszellen. Und der Vorteil von Gedächtniszellen ist, dass sie eben sehr viel schneller diesen Prozess durchlaufen können. Das heißt, hier sehen Sie, dass sie deutlich weniger Zeit brauchen, um wieder Antikörper zu machen. Und meistens, wenn sie das zweite Mal machen, jetzt auch keine IgMs mehr hergestellt werden, sondern primär IgG-Antikörper hergestellt werden können, also ein Klassenwechsel stattfindet und dann wiederum Memory-Zellen angelegt werden. Und das ist auch der Grund, warum wir, wenn wir vakziniert werden, eigentlich immer 3 unterschiedliche Challenges haben. Das heißt, wir machen diesen Prozess am Tag 0. Wir wiederholen das nach 3 Monaten und nach einem Jahr machen wir es meistens nochmal. Das ist also der Grund, dass wir eben viele von diesen Gedächtniszellen hier herstellen können, die uns dann immun machen gegen bestimmte Erkrankungen. So, was passiert jetzt eigentlich in B-Zellen? Also B-Zellen müssen natürlich so ein Antigen mit ihrem, sagen wir mal, primordialen Antikörper, den sie in der Membran tragen, das ist ja ein Typ IgM, niedrig affin, aber erstmal binden. Dieser ligandierte Antigen-Antikörperkomplex wird internalisiert über Endozytose. Sie verdauen dieses Molekül im Lysosom und können damit eben MHC2 beladen. Und dann warten Sie sozusagen darauf, dass Ihnen eine CD4-positive T-Helferzelle hilft, eben zu wachsen. Und wenn das passiert, dann wissen wir, dass natürlich dann die B-Zellen sich rasch vermehren. Wie gesagt, in 7 Tagen ungefähr können wir 1 Million Zellen herstellen, ausgehend von einer naiven Zelle. Die macht, wie gesagt, in der Regel erstmal niedrig affine IgM-Moleküle. Und dann kommt dieser Prozess der Hypermutation, und den werde ich Ihnen nachher genauer erklären. Das ist ein wirklich einmaliger Prozess, den es eigentlich sonst nirgends in der Natur gibt. Nämlich, dass die B-Zellen ganz gezielt ihre Antikörper mutagenisieren. Also sie führen praktisch Punktmutationen in ihren Antikörper ein, nachträglich. Und das Spielchen ist ganz einfach, das werde ich Ihnen gleich auf den nächsten Folien auch nochmal erklären. Wenn jetzt dadurch bessere Antikörper produziert werden, dann wird, wenn Antigen limitiert im System vorliegt, natürlich die Zelle einen Vorteil haben, weil sie immer noch ihr Antigen binden kann, während vielleicht andere, die einen schlechteren Antikörper haben, das nicht mehr tun können, wenn es in limitierenden Mengen vorhanden ist. Das heißt, im Endeffekt ist es sozusagen eine positive Selektion von Zellen, die verbesserte Antikörper tragen als vorher. Und wenn durch die Mutagenese, die hier stattfindet, schlechtere Antikörper entstehen, dann fallen die ganz raus aus dem System. Also das heißt, man reift an dem Antigen und macht bessere Antikörpermoleküle. Das heißt, es werden wahrscheinlich von der Vielzahl von Zellen nur ganz wenige wirklich übrig bleiben, die aber sehr gute Antikörper dagegen machen können, die mit der höchsten Affinität überleben. Die anderen gehen durch Apoptose zugrunde. Dann gibt es diesen Klassenwechsel, dass man so lösliche Antikörper machen, die kleiner sind. Meistens ist es IgG. Und dann erst gibt es Gedächtniszellen mit den neuen verbesserten Antikörpermolekülen, die auf der Oberfläche wieder präsentiert werden. So, und auch hier ist es so, dass natürlich eine intrazelluläre Signalkaskade letztendlich diese Prozesse alle steuert. Und ich will Sie gar nicht hier mit dem ganzen Text aufhalten, sondern ich will Ihnen eigentlich gleich mal zeigen, was da wirklich passiert. Bei B-Zellen ist es so, wenn Sie den Antikörper in der Membran tragen, das ist IgM, sehen Sie, dass dieses Molekül eigentlich nicht signalkompetent ist, weil die hat eigentlich, die endet praktisch mit der Transmembrandomäne. Das heißt, ähnlich wie das bei den T-Zellrezeptoren ist, wo dann CD3-Proteinketten nebendran liegen, liegen bei B-Zellen sogenannte IgA und IgBeta-Moleküle in Nachbarschaft zu den Antikörpern. Und die tragen wieder diese berühmten ITEM-Motive hier, die man also an Tyrosinresten phosphorylieren kann. Und das heißt, wenn also hier wirklich was bindet, dann sieht man tatsächlich die Phosphorylierung der Nachbarmoleküle hier an diesen ITEM-Motiven. Und Sie sehen auch, es gibt hier Bindeproteine wie dieses SYK-Protein. Man kann es kaum lesen, aber hier steht SYK. Und ich will Ihnen das Ganze kurz auch wieder vorstellen mit dem kleinen animierten Sketch hier. Also hier haben Sie die Situation, Sie haben einen Antikörper in der Membran, flankiert von IgA, IgBeta. Die ITEM-Motive, die hier da sind, sehen Sie auch. Und was jetzt passiert ist, wenn jetzt wirklich ein Antigen an so ein Antikörperende binden kann, dann führt es in der Regel zu einer Kreuzvernetzung. Das heißt, mehrere Moleküle werden über Antigene hier oben lokal konzentriert, was dazu führt, dass eben eine Kinase jetzt in der Lage ist, diese ITEM-Motive hier wieder zu phosphorylieren. Und zwar einfach durch Proximität, also einfach viele Moleküle auf dem Haufen. So, das wird wieder erkannt durch das SYK, was Sie gerade schon gesehen haben. Und SYK löst letztendlich die Signalkaskade aus. Und das heißt, wenn Sie jetzt noch CD40 haben und von der T-Helferzelline auch hier wieder ein Signal bekommen, können Sie wieder Signalkaskaden lostreten, die sehr ähnlich sind zu dem, was Sie von T-Zellen eigentlich schon kennen. Wir haben wieder das RAS-RAF, um die Zelle zum Wachstum zu bringen. Sie sehen auch hier wieder, dass N-FET wieder benutzt wird, also ganz genauso wie in T-Zellen. Und Sie sehen im Endeffekt, dass das hier analog zu dem CD28-System ist in T-Zellen, nämlich dass Sie NF-kappa-B wieder stimulieren können. Und hier im Endeffekt, das sehen Sie jetzt hier nochmal gleich, eben antiapoptotische Programme starten können. Und dieser Transkriptionsfaktor macht eben jetzt genau die Moleküle, die Sie brauchen, damit die B-Zelle auf die weiteren Reaktionen der T-Zelle reagieren kann. Das heißt, Sie produzieren jetzt B7 und Sie machen sich Rezeptoren für die Zytokine, die von der T-Zelle auch kommen, damit sie eben massiv stimuliert werden können. Diese Rezeptoren, wenn Sie die Zytokine von der T-Zelle bekommen, sorgen wieder dafür, dass vermehrt Wachstum eintreten kann, sodass Sie auch hier wieder so eine Art Loop generieren, der es den B-Zellen erlaubt, sehr schnell zu wachsen. Auch ungefähr alle 8 Stunden können die sich teilen und können dann in wenigen Tagen ungefähr 1 Million Zellen machen. Gut, so, und jetzt müssen wir uns nur noch mal ganz genau anschauen, was jetzt wirklich wieder im Timing passiert. Also ähnlich, was ich Ihnen vorhin für T-Zellen und der antigenpräsentierenden Zelle erklärt habe. Also wie jetzt diese einzelnen Moleküle miteinander reden und wie das Timing hier ist. Und ich mache Ihnen das einfach noch mal an dem Beispiel klar, was Sie jetzt hier sehen, wobei das hier kein gutes Timing ist, weil das eigentlich auch gar nicht stimmt. Weil das Erste, was jetzt bei der B-Zelle, glaube ich, wichtig ist, ist eben die Interaktion, die Sie jetzt hier sehen. Und die T-Zelle reagiert eben jetzt darauf mit der Produktion von Interleukin 2, 4 und 5. Ich möchte Ihnen an diesem Beispiel eigentlich nochmal erklären, weil das zeitlich aufgelöst ist. Also Sie haben wieder eine Grundsituation, die jetzt sehr ähnlich von dem ausschaut, was Sie vorhin schon gesehen haben. Vorher stand hier bloß APC. Wenn jetzt hier wirklich ein Antigen gebunden wird, Endozytose eingeleitet wird, dann wird dieses prozessierte Molekül, was hier außen erstmal angedockt hat, wieder über MHC präsentiert und der T-Zellrezeptor dockt hier an. Was die B-Zelle aber anders macht als die APC-Zelle ist, wenn sie das tut, macht sie gleichzeitig B7. Das heißt, hier kommt jetzt ein Stimulus zustande, der jetzt nicht mit CD40 und CD40-Ligand startet, sondern hier wird gleichzeitig stimuliert auch CD28 in der T-Zelle, das dann daraufhin wieder CD40-Ligand macht, sodass die T-Zelle letztendlich ihren Rezeptor hier besetzen kann, was ein wichtiges Überlebenssignal ist für diese Zelle. Wenn dieses Signal ausbleibt, würde die Zelle hier sofort in Apoptose gehen. Das ist die Situation, die wir eben im Knochenmark vorfinden. Und dieses unterschiedliche Timing dieser drei Moleküle zueinander sorgt eben dafür, dass jetzt kein Interferon Gamma hergestellt wird, sondern es wird eben jetzt IL-2, IL-4 und IL-5 hergestellt von dieser T-Zelle. Und da drüben, haben wir auch gerade gesehen, wird ja auch zeitlich verzögert, werden die Rezeptoren dafür hergestellt. Und das heißt, diese Zelle fängt jetzt wirklich an, ihre Effektorphase zu beginnen. Und die fängt damit an, dass sie Hypermutation machen muss, Klassenswitch machen muss und natürlich irgendwann auch die Produktion dieser Antikörper nach außen abgebend hergestellt werden können. Also praktisch diese Situation, die wir hier sehen. So, damit wir das nochmal im Vergleich sehen, was in diesen beiden Prozessen eigentlich wirklich unterschiedlich ist, also ob eine T-Zelle wirklich mit Makrophagen oder der dendritischen Zelle redet oder ob das eben eine B-Zelle ist, ist genau dieses Spiel, was Sie hier sehen, und das wesentliche andere ist das Timing, welche Moleküle zuerst stimuliert werden. Das heißt, bei der APC war das ja zuerst der CD40-Ligand, der hier CD40 macht und daraufhin B7 gemacht wird. Und bei der B-Zelle ist es erst B7 und dann der CD40-Ligand. Und diese kleine Feinheit entscheidet darüber, ob Interferon Gamma oder drei verschiedene Zytokine letztendlich hergestellt werden von der T-Zelle. Also die T-Zelle kann nur anhand des Timings entscheiden, wen sie eigentlich vor sich hat. Darum geht es. Also das ist die wesentliche Erkenntnis, wie T-Zellen eben geprimt werden für unterschiedliche Reaktionen, die Sie hier sehen. Gut. Zu dem Klassenswitch möchte ich Ihnen nur Folgendes sagen. Ich werde es Ihnen auch gleich nochmal molekular erklären. Die Art und Weise, wie eine B-Zelle die Zytokine zu Gesicht bekommt, in welchen Mengen und in welchen Kombinationen, entscheiden letztendlich darüber, ob Sie IgM, IgG, IgA oder IgE machen können. Und das, was ich Ihnen gerade eben erklärt habe, nämlich die Grundsituation einer T-Zelle, IL-2, IL-4, IL-5 herzustellen, sorgt primär immer dazu, dass Sie IgM-Antikörper sezernieren werden. Wenn hier Interleukin 6 ins Spiel kommt, das ist eigentlich ein proinflammatorisches Zytokin, und auch noch Interferon Gamma dazu kommt, dann werden Sie vermehrt IgG machen. Das passiert hauptsächlich, wenn zum Beispiel eine Virusinfektion vorliegt, wo Sie auf jeden Fall jede Menge Interferon Gamma im System haben. IL-5 alleine macht IgA und IL-4, das wissen Sie wahrscheinlich schon, ist eigentlich der Hauptmarker dafür, dass Sie IgE-Antikörper machen, die wir eigentlich nur relativ selten normalerweise herstellen, aber zum Beispiel bei Leuten, die wir atopische Personen nennen, also Allergiker, wird automatisch im System viel zu viel IL-4 produziert, manchmal bis zu 1000-fach mehr wie bei normalen Menschen. Und deswegen sind atopische Personen neigen immer dazu, IgE zu machen, obwohl sie eigentlich die anderen Antikörper viel besser brauchen könnten. Und das ist der Grund, warum eben Allergiker allergisch reagieren, weil dieses IgE natürlich Mastzellen aktivieren kann. Also die Mengen und die Kombinationen sind entscheidend darüber, welchen Klassenswitch ich wirklich in dieser B-Zelle vollziehe. Und das vollzieht sich natürlich alles in so einer Art Mikroklima, nämlich da, wo die B-Zelle sich gerade aufhält, zum Beispiel in dem Lymphknoten. Was sie eben dann von der T-Zelle oder auch von anderen Zellen präsentiert bekommt, entscheidet letztendlich darüber, welchen Typ von Antikörper sie herstellen kann. Gut, so, ich will Ihnen ganz kurz aber diese zwei Prozesse, nämlich erstmal somatische Hypermutation und dann diesen Klassenwechsel molekular erklären. Also, dieser Prozess, der findet ausschließlich in den Follikeln der Lymphknoten statt. Das heißt, dort wird ein Milieu geschaffen, wo B-Zellen dazu angeregt werden, diesen Prozess zu durchlaufen. Und dieser Prozess wird durchlaufen, indem Sie, das sage ich Ihnen jetzt hier, ein ganz spezifisches Eiweiß exprimieren in diesem B-Zellen, das heißt AID. Und das heißt zu Deutsch oder auf Englisch Activation-Induced Cytidin-Desaminase. Und dieses Molekül wird auf die RNA-Polymerase draufgesetzt, wenn sie das IgG schwere Kettengen abliest. Das heißt, während die Polymerase das Gen abliest für V, für D, für J, fängt sie an, die genomische DNA alle Cs in Us zu verwandeln. Also wenn Sie ein C desaminieren, das ist ja ein C-Nukleotid, wenn Sie das desaminieren, entsteht ein U-Nukleotid. Das heißt, es setzen daraufhin DNA-Reparaturprozesse ein. Wenn Sie Glück haben, wird aus dem C ein A. Und wenn Sie das randomisiert durchführen, dann fangen Sie an, praktisch die Sequenzen zu mutieren. Und dieses Enzym wird, wie gesagt, nur in B-Zellen, nur in Keimzellen exprimiert. In keiner anderen Körperzelle darf sowas passieren. Und was uns eigentlich immer wieder erstaunt ist, warum nicht alle Gene in der B-Zelle mutiert werden, warum eigentlich nur das IgH-Gen, also das schwere Kettengen, mutiert wird. Es muss also irgendwo noch einen ganz hochselektiven Prozess geben, der nur, wenn dieses Gen hier wirklich exprimiert wird, genau dieses Molekül hier auf die RNA-Polymerase mit draufpackt und dann die DNA, die abgelesen wird, mutiert wird. Und man kann das wirklich nachweisen. Was hier zu sehen ist, ist ein Experiment, das will ich Ihnen kurz erklären. Das ist natürlich in der Maus gemacht worden, wenn man sowas da machen kann, ist. Was Sie hier sehen, ist, Sie sehen hier an verschiedenen Tagen, also primäre Vakzinierung, sekundäre Vakzinierung, tertiäre Vakzinierung. Und was man eben macht, ist, man holt sich aus peripherem Blut der Maus, holt man sich die Lymphozyten raus, sortiert sich B-Zellen und isoliert aus B-Zellen RNA und sequenziert es, nachdem man da eine RT-PCR gemacht hat, sequenziert man praktisch die Regionen, die Sie hier sehen, nämlich von der schweren Kette und auch von der leichten Kette. Und hier markiert sehen Sie die CDR-Regionen, die so wichtig sind für die antigene Erkennung. Und hier ist Affinität aufgetragen. Also je kleiner die Zahl wird, umso höher affiner ist der Antikörper gegen das entsprechende Antigen, mit dem hier vakziniert worden ist. Was jetzt hier als diese Blobs eingetragen sind, sind diejenigen Positionen in der Aminosäuresequenz, die mutiert vorliegen. Man kann also wirklich zuschauen, dass im Laufe der Zeit praktisch in diesen Regionen Mutationen akkumulieren und die akkumulieren eigentlich primär in den CDR-Regionen. Durch Selektion natürlich. Die anderen Mutationen sehe ich ja nicht mehr, weil die sind gestorben, die Zellen, bei diesem Prozess. Das heißt, ich sehe also nur das Endprodukt von diesem Selektionsprozess. Aber Sie sehen eben schön, dass in der zeitlichen Abfolge tatsächlich in diesen wichtigen Regionen, sowohl in der schweren als auch in der leichten Kette, Mutationen akquirieren, weil die Antikörper dadurch besser geworden sind, als es vor zu Beginn eigentlich waren. Und das kann man praktisch bei jeder Vakzinierung beobachten. Und das ist eben ein schönes Beispiel dafür, dass diese somatische Hypermutation mit diesem AID-Enzym wirklich super funktioniert. Die Wissenschaftler haben dazu 20 Jahre gebraucht, um dieses Eiweiß zu finden, dass das hier auslöst. Weil man kennt diesen Prozess schon sehr ewig lang, aber es gab verschiedene Arbeitsgruppen in Amerika, die 20 Jahre lang versucht haben, dieses Ding zu finden, bis es vor wenigen Jahren erst zum ersten Mal entdeckt haben. Aber das ist praktisch sozusagen ein Mutatorprotein, das selektiv unsere Antikörper mutieren kann, wenn B-Zellen in diesen Follikelbereichen der Lymphknoten reifen. So, das andere, was ich Ihnen noch kurz erklären möchte, ist dieser Switch, der Zytokin-gesteuert dafür sorgt, dass wir unterschiedliche Klassen von Antikörpern produzieren können. Und ich möchte Sie einfach hier nochmal mit dem Bild vom letzten Mal konfrontieren, wo man die Grundsituation sieht, dass eine naive B-Zelle jetzt in der Lage ist, IgM oder IgD-Antikörper herzustellen. Und ich hatte Ihnen letztes Mal nur erzählt, dass hier ein Promoter ist und der Enhancer diesen Promoter hier verstärkt und so weiter. Und dass da hinten die Poly-As sind, die man hier ausspannen kann oder eben benutzen kann. Und es gibt insgesamt 4 Poly-As-Sequenzen. Und eines wird dann nur benutzt bei diesen naiven B-Zellen. Was ich Ihnen alle nicht gezeigt habe, ist eben, dass es natürlich im Kontext dieser ganzen konstanten Regionen sind für die unterschiedlichen Antikörperklassen. Und was ich Ihnen hier noch zeigen möchte, ist, dass neben dem Enhancer, den Sie als grünen Blob hier immer sehen können in dieser Struktur, noch eine rosafarbene Struktur oder Sequenz hier vorhanden ist vor diesen Blöcken, die wir Switch-Regionen nennen. Und diese Switch-Regionen werden dazu benutzt, um die Antikörperklasse jetzt zu verändern. Und zwar müssen Sie im Endeffekt, also hier ist alles nochmal genau erklärt, was das alles zu bedeuten hat, was Sie aber im Endeffekt machen müssen, ist eigentlich, Sie müssen praktisch eine Entscheidung treffen, welche Switch-Regionen miteinander rekombiniert werden. Und nun mal zum Beispiel, wenn Sie so viel Interleukin 4 haben, dann wird automatisch diese Region hier aktiviert und sie wird praktisch hier rekombiniert mit der Region, die vor dem IgM und IgD hier liegt. Und auch hier wird wieder die genomische DNA eliminiert, ähnlich wie bei dem VDJ-Prozess, den ich Ihnen letztes Mal erklärt habe, bloß dass es wirklich eine Rekombinase ist, die nichts anderes macht, als diese pinkfarbenen Boxen hier wirklich miteinander zu rekombinieren. Auch das ist wieder unwiderruflich, wobei das auch nicht hundertprozentig stimmt. Wenn Sie das hier machen, könnten Sie rein theoretisch aus dem IgE-Antikörper auch noch ein IgA machen oder ein IgE, also eines von diesen beiden IgA-Subtypen herstellen. Aber Sie können auf jeden Fall kein IgG mehr machen. Und das ist hier in diesem Cartoon nochmal erklärt, in dem Fall auch hier Interleukin 4. Was also hier passieren ist, muss, Sie müssen diese Switch-Regionen, bringen Sie zusammen. Sie sehen hier, es bildet sich so ein DNA-Zirkel aus, also die Hälfte dieser beiden Regionen wird hier rekombiniert. Und es entsteht würdig dann ein VDJ, das dann splicen kann, in dem Fall hier zu einer konstanten Region von dem IgE-Typ. Und Sie machen hinterher würdig dann ein IgE-Antikörper und kein IgM-Antikörper mehr. Also wiederum ein weiterer Rekombinationsprozess, der dafür sorgt, dass in B-Zellen einmalig entschieden plötzlich eine neue Antikörperklasse generiert werden kann. Gut, dann fasse ich das heute auch schon zusammen. Also ich habe mich extra ein bisschen beeilt, weil Leute mir gesagt haben, sie müssen dringend um eins ins Praktikum. Ich habe Ihnen heute versucht zu erklären, was eigentlich wirklich sozusagen auf molekularer Ebene zwischen den Zellen wirklich abläuft, also was T-Zellen, wenn sie mit APCs oder mit B-Zellen reden, wirklich passiert. Und wir haben heute ein paar wichtige Moleküle kennengelernt, nämlich das B7 mit dem CD28, CD40-Ligand und CD40 und natürlich auch wieder T-Zellrezeptor und MHC. Und dieses spezifische, zeitlich aufgelöste Muster, wie diese Moleküle sich auf der Oberfläche miteinander interagieren, sorgt für unterschiedliche Reaktionen, mehr humoral oder mehr zytotoxisch. Mikrobielle und parasitäre Infektionen lösen in der Regel diese humorale TH2-Reaktion aus, also mehr Interleukin 2, 4 und 5. Wenn Sie Viren oder intrazelluläre Parasiten vorfinden, dann kriegen Sie in der Regel eine TH1-Reaktion, also mehr eine zytotoxische Funktion. Und was ich Ihnen jetzt hier am Ende noch versucht habe zu erklären, ist, dass bei B-Zellen ganz generell noch zwei wichtige Prozesse dazukommen, nämlich diese sogenannte Hypermutation mit dem AED-Enzym. Und auch, dass durch eine weitere Rekombination ein Klassenwechsel durchgeführt werden kann, der aber auch, wie gesagt, einmalig stattfindet. Und dann, wenn die Entscheidung getroffen ist, dann bleibt diese B-Zelle für immer so, wie sie dann eben ist. Gut, das war es dann für heute schon. Dann sehen wir uns nächsten Dienstag wieder.